Genau, ich möchte Sie herzlich begrüßen und freue mich, dass Sie da sind. Manchmal habe ich ja per Handschlag begrüßt, andere eben noch nicht, deswegen von hier vorne noch einmal. Wir haben gerade ein tolles Lied gesungen, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Der Schreiber dieses zweiten Briefes an Timotheus hat das in seinem Leben wirklich ausgelebt. Als dieser Mann Paulus sich bekehrte, zu Jesus Christus sich wandte mit der Schuld seines Lebens, da hatte er zwei Fragen gestellt. In Apostelgeschichte 26 kann man es nachlesen. Wer bist du, Herr, und was soll ich tun, Herr? Apostelgeschichte 22 findet man es. Zwei Fragen, die sein ganzes Leben mit ihm gingen. Apostelgeschichte 22, Vers 8. Ich aber antwortete, wer bist du, Herr? Und Vers 10, ich sprach aber, was soll ich tun, Herr? Zwei Fragen, die sein Leben bestimmten. Und wir können heute von diesem Mann lernen. Und ich möchte gerne zunächst etwas über diesen Mann sagen, dass das, was sein Leben bestimmte, ihn dazu brachte, dass er Gefangener wurde. Die Nachfolge hinter dem Herrn Jesus her war also kein Zuckerschlecken für ihn. Sie brachte ihn ins Gefängnis. Diesen zweiten Brief an Timotheus, den schrieb er aus dem Gefängnis. Deswegen möchte ich gerne das als Thema zunächst nehmen. Paulus als Gefangener. Wir haben manche Bibelstellen jetzt nachzuschlagen und ich möchte einfach bitten, mitzulesen, denn wir wollen eine Überzeugung hier anhand der Bibel bekommen. Und angefangen dann in Apostelgeschichte 21, als Paulus auf seiner letzten Missionsreise dann nach Jerusalem kam und dort von den Juden, den Theologen der damaligen Tage, bedrängt wurde. Der Druck, der war so groß, dass der Mann, der dort die Besatzungsmacht ausübte aus Rom, ihn in Schutzhaft nahm. Der hatte Angst, dass der Paulus dort gelyncht würde und umkäme. Und dann nimmt er ihn eben in Schutzhaft. Er bleibt dort einige Zeit in Haft. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 23, Vers 33, dass Paulus nach Caesarea überstellt wurde. Von Jerusalem also jetzt weg nach Caesarea. Dort sollte die Gerichtsverhandlung dann stattfinden. Und wir lesen in Kapitel 24, Vers 27, dass er 2 Jahre dort in Caesarea blieb. Über diese 2 Jahre sagt die Bibel nicht viel. Aber wir können uns vorstellen, dass das auch keine leichte Zeit für diesen Mann war, der doch diese gute Botschaft von Jesus Christus weitersagen wollte. Der Prediger war und der mit Leib und Seele dahinter stand. Und jetzt war er dort 2 Jahre kaltgestellt, könnte man sagen. Dann dort in Caesarea, bei der Gerichtsverhandlung, hat er sich auf den Kaiser berufen. Apostelgeschichte 25, Vers 11. Und der Richter sagt, wenn er sich auf den Kaiser berufen hätte, dann könnte er eigentlich wieder freigelassen werden. Er hat nichts Böses getan, aber weil er sich eben auf den Kaiser berufen hat, na, dann muss er eben nach Rom, um sich dort vor dem Kaiser zu verantworten. Daraufhin wird er dann als Gefangener nach Rom geschickt. Das ist Kapitel 27, Vers 1, immer noch in der Apostelgeschichte. Als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien absegeln sollten. Und dann kommt die lange Schiffsreise, eine gefährliche Schiffsreise nach Rom. Dort in Rom bleibt er dann, damit schließt dann die Apostelgeschichte, 2 Jahre in seinem eigenen gemieteten Haus. Ich lese Apostelgeschichte 28, Vers 30 und 31. Er blieb aber 2 ganze Jahre in seinem eigenen gemieteten Haus und nahm alle auf, die zu ihm kamen, und predigte das Reich Gottes und lehrte mit aller Freimütigkeit ungehindert die Dinge, die den Herrn Jesus Christus betreffen. Das war also noch eine relativ erträgliche Gefangenschaft, denn er hatte ein eigenes gemietetes Haus und er konnte Besucher empfangen. Und wir werden jetzt auch finden, dass er auch aus dieser Gefangenschaft Briefe geschrieben hat. Briefe an die Versammlung oder Gemeinde in Ephesus, in Kolossä und auch an die Philipper und an den Philemon. Das war also, nachdem er dort zum ersten Mal inhaftiert war, während dieser zweijährigen Gefangenschaft. Jetzt sagt die Bibel jetzt nichts mehr ganz Genaues über die Zeit danach. Man kann aus manchen Bibelstellen schließen, die habe ich jetzt hier angegeben, aus dem Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 23 bis 26. Ich möchte mir jetzt mal sparen, diese Stellen vorzulesen, weil die Zeit ja doch schon gleich 16:30 ist. Und Philipper 2, Verse 19 bis 24, dass Paulus die konkrete Hoffnung hatte, er würde wieder freigelassen. Auch aus dem Brief an Philemon, die Stelle können wir lesen. Der Brief an Philemon ist vor dem Brief an die Hebräer in der Bibel. Philemon, Vers 22, das schreibt Paulus: Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch durch eure Gebete werde geschenkt werden. Er hatte also die sicherlich begründete Hoffnung, wieder frei zu kommen. Nachdem er freigelassen wurde, so kann man ja wohl annehmen, hat er seinen ersten Brief an diesen Timotheus geschrieben, den ihr das letzte Mal im März hier auch als Thema hattet, und den Brief an Titus. In beiden Briefen erwähnt er eben nichts mehr von seiner Gefangenschaft. In dem Brief an die Philipper erwähnt er das und an den anderen Briefen auch. Nur jetzt auf einmal nicht mehr. Daraus kann man ausschließen, dass er eben nicht mehr inhaftiert war, nicht mehr gefangen war. In dieser Zeit muss er auch noch andere Orte besucht haben, als er wieder freigelassen wurde. Wir lesen im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 3, da schlagen wir doch nochmal auf. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reiste, in Ephesus zu bleiben. Er, Paulus, ist also dort hingereist. Dann finden wir im Titusbrief auch einen Hinweis auf Mazedonien noch einmal, auf Nikopolis. Im 2. Timotheusbrief werden wir heute finden, dass er wahrscheinlich in Troas gewesen ist und auch in Milet und Korinth. Er hat also nach seiner ersten Gefangennahme nochmal Reisen unternommen, die nicht in der Apostelgeschichte drin sind. Worüber wir also keine genauen Kenntnisse haben, das sind jetzt nun mal Orte, die in der Bibel eben enthalten sind, dass man annehmen kann, er war dort nach seiner Freilassung hingegangen. Aber diese Zeit war auch nur begrenzt. Danach muss er zum zweiten Mal gefangen genommen worden sein. Und nach der Überlieferung ist er dann zum Tod verurteilt und hingerichtet worden. Aus dieser zweiten Gefangenschaft, da schreibt er jetzt diesen Brief, über den wir jetzt nachdenken wollen. Wir lesen dazu aus dem 2. Timotheusbrief zunächst aus dem 4. Kapitel, Vers 6. Paulus sagt dort: Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens ist gekommen. Paulus wusste also, dass er bald diesen Märtyrertod sterben sollte. Auch aus dem 4. Kapitel einige Verse weiter, Verse 16 und 17, da sagt er: Bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich, es werde ihnen nicht zugerechnet. Auch das ist ein Hinweis, dass er sich eben dort in Gefangenschaft befand, als er diesen zweiten Brief an Timotheus schrieb. Man geht deswegen davon aus, dass Paulus diesen Brief etwa um das Jahr 66, 67 nach Christus geschrieben hat. Und er ist gestorben unter Nero. Nero starb 68 nach Christus. Das mag mal so als grobe Einleitung dazu genügen. Und ich habe hier noch ein Bild von einem mamertinischen Kerker aus dem Internet mir herausgezogen. Denn dort soll der Überlieferung nach Paulus inhaftiert gewesen sein. Man kann heute noch dieses Gebäude besichtigen und auch vielleicht dann Kerker sehen. Im Internet kann man das sich mal aufrufen, da wird man es finden. Ich habe hier eine Seite, wenn es interessiert, kann es nachher mal bekommen von Wikipedia, die das auch ein bisschen zeigt, wie es dort gewesen ist. Wikipedia schreibt, die christliche Überlieferung nennt den Karzer Tullianus, so heißt dieses mamertinische Kerker, als den Ort, an dem die Apostel Petrus und Paulus gefangen gehalten wurden. Nur von Petrus schreibt die Bibel gar nichts, das ist also nur mal eine ganz vage Annahme, die in der Bibel gar keinen Hinweis findet, aber Paulus war gefangen. Über den Empfänger dieses Briefes möchte ich jetzt gar nichts sagen, weil wir das hier letztes Mal gehabt haben, gehe ich mal von einfach aus. Timotheus war ein jüngerer Mitarbeiter des Paulus gewesen. Timotheus, wir könnten das auch sagen, war ein guter Freund des Paulus. Timotheus hat vieles mit Paulus erlebt. Lange Reisen mit ihm gemacht. Und jetzt bekommt er eine Abschiedsbotschaft. Ich weiß nicht, ob wir so jüngere Freunde kennen oder vielleicht ihr jungen ältere Freunde kennt, mit denen ihr durch dick und dünn gegangen seid, mit denen ihr viele Gemeinsamkeiten hattet. Wie die Bibel es sagt, die sich wirklich sehr nahe standen. Und jetzt war der alte Paulus, sein Reisegefährte, inhaftiert. Timotheus ging davon aus, dass er Paulus vielleicht nie mehr sehen würde. Dass Paulus, der, auf den er sich bisher immer gestützt hat, nicht mehr da wäre. Der beste Freund, den er hatte, auch in der Arbeit für den Herrn Jesus, sollte nicht mehr da sein. Und jetzt bekommt er eine Abschiedsbotschaft von Paulus. Die Bibel berichtet manche Abschiedsbotschaften. Mal angefangen von Jakob, 1. Mose 49. Das sind Botschaften, die gehen immer unter die Haut. Die haben Gewicht. Wenn wir eine Abschiedsbotschaft bekämen von dem besten Freund oder wir nehmen mal sogar an von unseren Eltern, die uns doch etwas hinterlassen, dann würden wir genau zuhören und auch ins Herz fassen, das, was wir dann lesen oder empfangen. Und so war das bei dem Timotheus sicherlich genauso. Ich kann mir vorstellen, als Timotheus jetzt diesen Brief bekommt, mit was für einem Herzensempfinden er gelesen hat von seinem Freund Paulus, der dort im Gefängnis saß. Wir wollen das nie vergessen. Aus welcher Situation dieser Paulus diesen Brief schrieb. Und er bekommt jetzt diese Abschiedsbotschaft. Das wird sein Herz berührt haben. Aber nicht nur eine Abschiedsbotschaft. Paulus hinterlässt ihn auch ein, ich habe das mal genannt, geistliches Testament. In einem Testament erklärt jemand, was nach seinem Tod mit seinem Besitz gemacht wird. Und Paulus sagt dem Timotheus jetzt auch, was nach seinem Tod, nach Paulus Tod, mit dem passieren sollte, was er gepredigt hat. Paulus sah schon Schatten am Horizont aufkommen, dass das, was er verkündigt hat, keinen Bestand mehr haben würde, dass es einfach verworfen würde, dass Menschen da wären, die seine Botschaft verdrehen würden. Und dass das immer deutlicher würde. Und jetzt denkt er an seinen jungen Freund Timotheus, der in dieser Situation jetzt da sein würde und sich nicht auf ihn verlassen kann. Und jetzt sagt er dem Timotheus: Timotheus, ich hinterlasse dir jetzt ein Testament, damit du weißt, was mit dieser Wahrheit, die ich verkündigt habe, nachher passieren soll. Timotheus, du wirst mich verlieren. Wir werden das aber auffinden, dass Paulus den Timotheus immer auf den Herrn Jesus Christus hinweist. Und da dürfen wir mal ganz konkret jetzt auf unsere Zeit übertragen. Dieser Brief an Timotheus, wir werden das finden, beinhaltet Themen hochaktuell für unsere Tage. Der Brief spricht davon, dass in der Christenheit wirklich alles drunter und drüber geht. Dass sich Menschen eingeschlichen haben, die gar keine Christen sind und sich Christen nennen. Dass die Botschaft, die heute gebracht wird, gar nicht mehr die Botschaft der Bibel ist. Dass man sich nach eigenen Vorstellungen, wie Paulus es auch sagt, Lehrer aufhäuft. Das ist die Zeit, in der wir heute leben. Und wir könnten ja auch denken, wenn Paulus doch heute noch bei uns wäre, na dann hätten wir es doch besser. Der würde dagegen auftreten und würde mal richtig klar Schiff machen und sagen, wo es lang geht. Aber Paulus hat auch uns heute ein Testament hinterlassen. Wir können uns auch aus diesem zweiten Brief an Timotheus stützen und können feststellen, wie wir heute unseren Weg zu gehen haben. Wir haben also hier auch einen Mann, der einen privaten Brief bekommt. Wir dürfen uns mal ganz persönlich, wenn wir diesen Brief lesen, angesprochen fühlen. Als ob Paulus dir und mir einen Brief jetzt schreibt für unsere Tage heute, in denen wir also leben. Er hat ein geistliches Erbe hinterlassen. Dieser Paulus, der also den Niedergang, jetzt ist es ausgegangen, das wackelt sehr, deswegen vielleicht. Dieser Paulus, der also den Niedergang in der Christenheit allgemein gesehen hat, auch das Abweichen von den göttlichen Grundsätzen, die er verkündigt hat, er hat einen allgemeinen Verfall gesehen, noch keinen Abfall, er kommt irgendwann später. Die Versammlung oder Gemeinde, ich habe das Wort Versammlung jetzt hier benutzt, weil es in der Elberfelder Bibel immer noch so drin ist, und seht mir das bitte nach, ich bin gewohnt, mit dieser Bibel zu arbeiten, deswegen das Wort Versammlung. Ihr könnt auch Gemeinde dafür sagen, ist das gleiche Wort. Die Gemeinde, die wird jetzt nicht mehr das Haus Gottes genannt, das habt ihr das letzte Mal betrachtet, im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, zu diesem Haus Gottes, zu dem alle Gläubigen zählen. Da gab es also noch keinen, der dazugehörte, der nicht gläubig war. Und jetzt im zweiten Brief schreibt Paulus auf einmal von einem großen Haus, in dem es nicht nur gute, sondern auch schlechte Gefäße gibt. Wir kommen noch im Einzelnen darauf. Aber es ist nicht nur ein Brief, der warnt, sondern es ist auch ein Brief, der dem Timotheus Mut zusprechen will. Der Timotheus als Person war ein bisschen ängstlicher Typ. Der hatte nicht so richtig den Mumm oft, meinte man. Wenn man das so ein bisschen sich anschaut im ersten Brief und auch im zweiten Brief, der war vielleicht ein bisschen zurückhaltend und stand nicht so vorne an erster Stelle gerne, um die Angriffe abzubekommen. Der hat sich ein bisschen versteckt. Und jetzt sagt der Paulus dem Timotheus: Timotheus, ich möchte dir Mut machen, dass du für die Wahrheit eintrittst. Nicht aufzugeben, nicht zu resignieren, wenn alles schief läuft. Timotheus, du kannst anders sein. Ihr habt das auch im 1. Timotheusbrief schon gesehen mit diesem persönlichen Du aber. Das finden wir hier auch im 2. Brief mehrmals. Timotheus bekommt eine Botschaft, wenn alle falsche Wege gehen. Timotheus, du musst das nicht gehen. Ich möchte dir Mut machen, sagt Paulus, dass du den richtigen Weg mit dem Herrn Jesus gehst. Und das ist auch die Botschaft für uns. Wenn wir so sehen in der allgemeinen Christenheit, was heute alles hier gelehrt wird, das ist erschütternd. Passt mit der Bibel überhaupt nicht mehr zusammen. Ich nehme mal das Beispiel Homosexualität, ist ja ganz aktuell. Ja? Das sind ja so Themen, die ganz konträr der Bibel sind. Da braucht man gar nicht drum herum zu reden. Und jetzt geht aber der persönliche Aufruf, du aber,
Timotheus, es gibt doch einen Weg, dass du anders sein kannst. Und dazu möchte der Paulus dem Timotheus Mut zusprechen. Wenn die Masse versagt, trotzdem treu mit dem Herrn Jesus weiterzugehen. Noch etwas zur Einleitung jetzt, bevor wir dann auf die Botschaft kommen. Besonderheiten dort im Timotheusbrief. Nur jeder Brief hat so einige Eigenheiten. Und im zweiten Timotheusbrief fällt auf, dass das Wort in Christus 7-mal vorkommt. Ich habe jetzt die Bibelstellen hier aufgeführt. Die lesen wir doch noch. Wir fangen mal an. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 1. Das ewige Leben in Jesus Christus ist. In Kapitel 1, Vers 9, dass in dem Herrn Jesus uns die rettende Gnade gegeben wurde. Kapitel 1, Vers 13, dass wir in dem Herrn Jesus Glauben und Lieben finden und dass das die Grundlage ist in dem Herrn Jesus Christus. Kapitel 2, Vers 1, dass wir in dem Herrn Jesus Christus die bewahrende und stärkende Gnade finden. Kapitel 2, Vers 10, dass er der Grund unserer Errettung ist. Kapitel 3, Vers 12, dass in dem Herrn Jesus ein gottseliges Leben möglich ist. Und Kapitel 3, Vers 15, dass er das Zentrum und der Grund unseres Glaubens ist. Alles in dem Herrn Jesus Christus. Seht ihr? Eine Hauptbotschaft, hatte ich schon mal gesagt, ist, Timotheus, schau nicht auf das, was dich umgibt. Das wirst du feststellen, aber lenke den Blick nie von dem Herrn Jesus Christus ab. Deswegen kommt es so häufig hier, in ihm, in Jesus Christus. Das ist auch wieder für uns die Botschaft, dass wir nicht nur auf das schauen, was uns umgibt, auf alles Schlechte, und da kann man ja nur niedergedrückt werden, dass wir auch, ich möchte mal sagen, unsere Augen aufheben zu Jesus Christus und ihn als Mittelpunkt haben. Das haben wir eben gesungen auch. Um ihn geht es und ihm wollen wir dann auch treu dienen. Diesen zweiten Brief wird der Timotheus 3-mal persönlich mit dem Du aber angesprochen. Das Thema gehen wir nachher nochmal zu, hatten wir schon. Im Neuen Testament gibt es nur in diesem Timotheusbrief den Ausdruck Mensch Gottes oder Mann Gottes. Und ich möchte mal jetzt schon mal sagen, bevor wir an die Stelle kommen, ein Mensch oder ein Mann oder eine Frau Gottes ist jemand, der in dunklen Tagen, wenn Gott abgelehnt wird, zeigt, wer Gott ist. Die dunklen Tage sind heute. In denen leben wir. Und jetzt dürfen du und ich Männer und Frauen Gottes sein. Zeigen, wer Gott ist, Eigenschaften Gottes hier in dieser Welt offenbaren, darstellen. Wir haben eine tolle Aufgabe, oder? Wir sind alle angesprochen. Wenn wir diesen Brief lesen, ganz persönlich, dann dürfen wir beten, Herr Jesus, ich möchte solch ein Mensch Gottes werden. Ich möchte deine Wesenszüge hier in dieser Welt zeigen, wo alles nicht mehr von dir redet. Herr, gebrauche mich, haben wir gesungen, gebrauche mich in dieser Welt. Das ist die Botschaft auch von diesem zweiten Brief an Timotheus. Und noch etwas als Besonderheit. 4-mal werden wir in diesem Brief aufgefordert, uns nicht zu schämen. Seht ihr, wenn man heute biblische Wahrheiten vertritt, dann ist man Fundamentalist. Das ist ja so als Schimpfwort gedacht, der Fundamentalist. Ich muss sagen, ich finde das eine Auszeichnung. Ein Fundamentalist ist jemand, der ein Fundament unter den Füßen hat. der also nicht einfach abstürzt, wenn irgendein Wind kommt. Ja? Jetzt hatten wir tollen Ostwind gehabt und dann fällt man leicht um. Wenn man aber ein Fundament unter sich hat, dann bleibt man eben stehen. Und in dieser Hinsicht bin ich froh, wenn man mich einen Fundamentalisten nennt. Damit ist jetzt nicht Radikales gemeint, das ist ganz klar. Wir verwechseln ja radikale Fundamentalisten mit normalen Fundamentalisten. Wir haben ein ganz merkwürdiges Verständnis von einem Wort bekommen, aber das nur mal so nebenbei. Also, wir brauchen uns nicht zu schämen. Das ist die Aufforderung auch an Timotheus. Und noch einmal, Timotheus war ja ein ängstlicher Typ. Wir können uns vorstellen, wenn 10 Mann gebrüllt haben, ist falsch, dann hatte er vielleicht doch ein bisschen Angst zu sagen, ist aber richtig. Und er sollte sich jetzt nicht schämen. Wir werden noch finden, wofür er sich alles nicht zu schämen sollte. Auch eine Botschaft für uns. In der Schule, in der Uni, in der Ausbildung, in der Nachbarschaft, in der Stadt, wo wir uns aufhalten, uns nicht zu schämen, in diesen 4 Punkten des Zeugnisses unseres Herrn, des Evangeliums, der inhaftierten bzw. leidenden Gläubigen. Und wir sollten auch keinen Grund liefern, uns selbst zu schämen, wenn wir das Wort nicht recht teilen. Das ist auch ein Anliegen für mich einmal heute ganz persönlich, dass ich das Wort auch so bringe, wie es eben geschrieben steht. Jetzt fangen wir an mit Kapitel 2, Vers 1. Das war bisher so eine bisschen längere Einleitung. Kapitel 2, Verse 1 und 2, die möchte ich lesen. Wir lesen jetzt nicht den ganzen Brief, das ist zu lange. Ich lese nur mal erst die ersten beiden Verse. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, nach Verheißung des Lebens, das in Christus Jesus ist, Timotheus, meinem geliebten Kind, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn. Dieser Paulus, der ein guter Freund von Timotheus war, er stellt sich doch in diesem Brief hier als Apostel Christi Jesu vor. Er schreibt also mit apostolischer Autorität. Und deswegen ist es auch ein Brief, den wir ernst zu nehmen haben. Gott redet also durch diesen Brief zu uns selbst. Er schreibt im Namen des Herrn. Und diese Apostelschaft, so sagt Paulus, die habe ich mir nicht selbst angeeignet. Die habe ich durch Gottes Willen bekommen. Gottes Wille für mein Leben war, dass ich eben dieser Apostel, dieser Gesandte für ihn bin. Und er hat mich beauftragt, diese Botschaft weiterzugeben. Nun gibt es heute Menschen, die sagen, das ist aber Paulus Ansicht. Und gerade diesem Einwand macht schon der erste Vers deutlich, der gilt nicht. Das ist also nicht typisch Paulus Ansicht, als ob Paulus Frauenfeind wäre, was ihm alles unterstellt wird. Paulus hat eine Botschaft gegeben, die er von Gott bekommen hat. Es ist also Gottes Botschaft und nicht eine Ansicht von irgendeinem XY, dem wir gar nicht mehr zu folgen bräuchten. Nein, das, was Paulus hier in seinem zweiten Brief an Timotheus auch schreibt, hat für uns völlige Gültigkeit. Und er verbindet das dann auch noch mit der Verheißung des ewigen Lebens. Dieses ewige Leben, sagt Paulus auch an dem Brief an Titus, das er vor ewigen Zeiten verheißen hat. Wem denn? Uns. Das ewige Leben haben wir schon bekommen, als wir uns bekehrten. Als wir die Wiedergeburt erlebten, da haben wir ewiges Leben bekommen. Johannes schreibt einmal im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 12, wer den Sohn hat, hat das Leben. Das ist doch eine Aussage, oder? Da braucht man keine Zweifel mehr zu haben. Da muss ich mich nicht fragen, habe ich das Leben oder habe ich das nicht. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Ganz einfache Sache. Paulus verbindet diese Botschaft mit der Verheißung des ewigen Lebens, vielleicht deswegen, um zu zeigen, dass sein Dienst sogar nicht durch den Tod beendet wird. Denn sein Dienst gilt ja bis heute. Wir haben heute noch den zweiten Timotheusbrief. Er spricht ja heute noch zu uns. Auch der Tod hat also nicht seinen Dienst in dieser Hinsicht beendet. Und dann wünscht er seinem geliebten Kind etwas. Stell dir mal vor, du bist vielleicht 30 Jahre jünger hier als Paulus und dann bekommst du einen Brief und dann wirst du als geliebtes Kind angeredet. Im ersten Timotheusbrief, dann schreibt er noch von dem echten Kind. Und jetzt schreibt er von dem geliebten Kind. Seht ihr, wenn so die Tage dunkler werden, wie im zweiten Timotheusbrief, wenn das geistliche Klima rauer wird, dann ist diese Wärme viel notwendiger. Und deswegen schreibt er, geliebtes Kind. Da merkt der Timotheus, das Herz des Paulus schlägt für mich. Sein Herz schlägt für mich. Das macht das Innere warm und empfänglich. Noch einmal, wenn das Klima rau wird, dann mögen wir es doch auch, dass wir jemanden haben, der uns liebt, oder? Da sind wir froh, da ist einer, der liebt uns. Ich bin doch nicht alleine. Das ist die Botschaft, die wir gleich hier am Anfang schon aus dieser Anrede finden. Meinem geliebten Kind. Und dann wünscht er ihm Gnade, Barmherzigkeit und Friede. Nun, Gnade, das hat er doch von erfahren, der Timotheus, bei seiner Bekehrung und der Wiedergeburt. Dann hat er doch diese göttliche Gnade erlebt. Aber als Gläubiger, da brauchen wir doch auch diese Gnade. Wir leben von der Gnade. Nur von der Gnade. Der Paulus schreibt an die Römer, wir stehen in der Gnade Gottes. Wir haben Zugang zu dieser Gnade und wir leben aus der Gnade. Und diese Gnade wünscht er diesem Timotheus. Und er wünscht ihm Barmherzigkeit. Barmherzigkeit zeigt sich in notvollen Situationen. Wir denken an den barmherzigen Samariter. Die Begebenheit, denke ich, kennen die meisten, der da unter die Räuber gefallen war und nicht mehr helfen konnte. Da lag der halb tot. Und dann kommt dieser Samariter an, verarztet ihn, hebt ihn auf sein eigenes Tier und führt ihn in die Herberge. Und wir nennen diesen Mann den barmherzigen Samariter. Solche Barmherzigkeit hatte Timotheus nötig, die haben wir nötig. Und unser Gott möchte sie uns auch schenken. Wir haben einen barmherzigen Gott. Ich habe mir mal für mich so behalten, Barmherzigkeit mit einem Satz zu erklären. Barmherzigkeit bedeutet, beim armen Herzen sein. Kann man sich gut behalten. Barmherzigkeit, beim armen Herzen sein. Wir haben auch manchmal so ein armes Herz, ja? Und dann wissen wir, unser Vater ist da, Gott, unser Vater und der Jesus Christus. Dann kommen wir dann, Verse 3 bis 5. Dank und Gebet von Paulus für Timotheus. Zunächst dankt dieser Paulus. Und das ist auch so etwas, was wir in unser Leben übertragen können. Der Paulus war trotz seiner Gefangenschaft, und es war keine angenehme Gefangenschaft, wir haben daran uns erinnert, ein dankbarer Mensch. Wir haben es viel, viel besser und sind oft solche undankbaren Geschöpfe, oder nicht? Wir nehmen alles als selbstverständlich hin, ohne mal Danke zu sagen. Kinder heute lernen es auch übrigens kaum noch, ja, dass man Danke sich mal sagt. Die Dankbarkeit ist überhaupt im Volk je weniger geworden. Aber wir als Christen dürfen dankbare Leute sein. Das dürfen wir von Paulus lernen. Er war ein dankbarer Christ, trotz aller widrigen Umstände. Das Zweite, er hatte, sagt Paulus, ein reines Gewissen gehabt. Er sagt hier, er hatte von seinen Voreltern her mit reinem Gewissen Gott gedient. Wie war das denn möglich? Er war doch erst ein Christenverfolger. Zweierlei lernen wir hier raus. Das Erste ist, wir brauchen immer ein reines Gewissen. Wenn wir also etwas überlegen zu tun und das Gewissen schlägt, dann müssen wir es lassen. Dann ist es nicht gut. Kennen wir doch alle. Oder ihr nicht? Ich kenne das. Man möchte mal was tun, man weiß genau, das, da blubbert das Herzchen und das ist nicht gut. Und dann müssen wir es lassen. Wir brauchen ein reines Gewissen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass dieses Gewissen aber geeicht werden muss am Wort Gottes. Paulus hatte kein schlechtes Gewissen, als er die Christen verfolgte. Und doch war es falsch. Wir heute müssen also unser Gewissen, ich möchte es noch einmal sagen, orientieren am Wort Gottes. Das ist der Maßstab für unser Gewissen. Wenn wir das Wort Gottes lesen, dann fällt uns auf einmal ein, da war doch was zu diesem Thema, was wir gerade vorhaben. Und da schlägt uns das Gewissen. Wenn wir es nicht gelesen haben, da schlägt es nicht so richtig. Wir müssen also unser Gewissen eichen. Und dann hatte er ein ständiges Gebet für Timotheus. Der war ein alter Bruder, möchte ich mal sagen, der für einen jungen Bruder betete. Ich darf mal zu euch etwas Älteren sprechen. Gebete für junge Gläubige. Kennen wir das? Kennt ihr das? Ich möchte es mal verallgemeinern. Da betet ein Gläubiger für einen anderen Gläubigen mit Namen. Ihr Jungen seid auch jetzt dran, ja? Nicht nur die Alten. Da betet ein Gläubiger für einen anderen Gläubigen. Und er sagt es ihm sogar, hier, ich bete für dich. Das war kein Geschwätz. Wenn wir schon mal sagen, hier, ich bete für dich, dann meinen wir zweimal im Jahr. Der Paulus, der sagt hier, Nacht und Tag. Der hat immer an den Timotheus gedacht. In seiner Gebetsliste war Timotheus immer dabei und hat für ihn gebetet. Das können wir auch von Paulus lernen. Ich habe hier mal so ein Fragezeichen jetzt aufgeworfen. Und ich merke, ich muss mich ein bisschen beeilen. Dieses Fragezeichen, wie sieht mein Gebetsleben aus? Wofür bete ich? Mir ist in den letzten Jahren das ein ganz starkes Anliegen geworden, das auch weiterzugeben. Wie sieht mein Gebetsleben aus? Habe ich überhaupt eins? Oder beschränkt sich das nur auf das Danke für die Mahlzeit und vielleicht Danke für diesen guten Morgen und Danke für diesen guten Tag und dann war es das schon? Oder habe ich wirklich ein Gebetsleben? Paulus hatte ein Gebetsleben. Natürlich könnten wir jetzt sagen, na, der war im Gefängnis. Da können wir nichts anderes machen. Stimmt natürlich. Aber in seinen Briefen schreibt er immer von Gebeten. Zum Beispiel an die Philipper, als er frei war. Da hat er ein Gebetsleben geführt. Paulus war ein Beter. Wir wollen auch das von ihm lernen. Die nächsten drei Verse habe ich mal genannt. Schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn. Der Timotheus bekommt jetzt hier gesagt, Timotheus, du bist zwar ein furchtsamer Kerl, aber denk doch mal an deine Gnadengabe, die du bekommen hast. Fache sie wieder an. Das bedeutet ja, sie war ja bald am Ausgehen. Timotheus hat also eine Arbeit angefangen für den Herrn Jesus und hat, so scheint es ja hier, nachgelassen wieder, ja? Vielleicht, weil er Angst hatte, das kann man hieraus schließen. Und jetzt bekommt er den ganz konkreten Auftrag. Timotheus, du hast eine Gnadengabe bekommen. Nutze sie auch. Fach sie wieder an, dass das Feuer hell lodert. Nicht nur so auf kleine Sparflamme fährt, sondern richtig groß wird. Timotheus, denn Gott hat dir doch nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Du darfst Kraft haben. Du darfst dabei besonnen sein und dein Beweggrund die Liebe sein. Haben wir das heute nicht auch? Was Timotheus hier gesagt bekommt, gilt das nicht auch für uns? Wir haben doch auch manchmal Angst. Furcht, Zeugen für unseren Herrn zu sein, dann dürfen wir uns daran erinnern, wir haben auch den Heiligen Geist in uns wohnen, der uns Kraft geben möchte, der uns besonnen machen möchte, gesunden Sinn geben will und als Mittelpunkt, als Motiv, als Beweggrund für unser Handeln die Liebe gibt. Das brauchen wir. Nicht nur Kraft und Besonnenheit, sondern der Mittelpunkt ist die Liebe. Paulus sagt, 1. Korinther 13, wenn du alles tätest und nicht aus Liebe tust, nützt das gar nichts. Deswegen ist hier, denke ich, auch die Liebe der Mittelpunkt in diesen drei Dingen. Das muss der Beweggrund für unser Tun sein, für den Herrn Jesus zu arbeiten. Nicht um Ansehen zu bekommen, sondern aus Liebe zu meinem Herrn, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Die nächsten zwei, drei Verse sprechen dann von unserer großen Errettung. Vers 8 schließt ja nach der Kraft Gottes, der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf. Das erste ist, dass er uns errettet hat. Nun, Errettung in der Bibel hat nicht immer die gleiche Bedeutung. Das macht das Nachdenken und das Verstehen der Bibel auch ein bisschen Probleme, dass nicht ein Wort immer die gleiche Bedeutung hat. Errettung meint zum Beispiel, dass ich aus bestimmten Umständen gerettet werde. Paulus sagt einmal, dass er vor so großem Tod errettet wurde. Das meint, dass man ihn nicht gesteinigt hatte. So werden wir auch aus manchen Schwierigkeiten gerettet. Dann meint Errettung, finden wir auch nochmal hier im Text, wenn wir am Ende im Himmel angelangt sind, wenn wir einen neuen Leib bekommen haben. Philipper 3 sagt, dass der Jesus Christus kommen wird, um unseren Leib der Niedrigkeit umzugestalten, seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig. Und er kommt dort als Heiland, als Retter. Also diese Rettung ist dann am Ende des Weges, des christlichen Weges. Und dann gibt es aber eine Errettung, die wir jetzt schon haben. Und davon spricht diese Bibelstelle. Denn sie sagt hier, der uns errettet hat. Und das ist die Errettung der Seele. Bernd sagte eben, ich bin eigentlich oft mit dem Evangelium unterwegs und diese Stelle möchte ich jetzt auch dazu mal nutzen. Der uns errettet hat. Kann das jeder von uns sagen? Ich weiß, ich bin gerettet. Der Jesus Christus hat für mich bezahlt, er hat mir meine Sünden vergeben, ich bin ein Kind Gottes geworden. Ich stehe nicht mehr unter dem Zorn Gottes, sondern ich bin gerettet. Das wünsche ich von jedem. Und wenn du es noch nicht sagen kannst, dann mach deine Errettung heute fest. Zögere nicht und warte nicht bis morgen. Der Heiland wartet heute noch mit ausgebreiteten Armen auf dich und sagt, komm doch, ich möchte dich retten. Da bekommt ein Mann, Apostel 16, einmal gesagt, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden. Sichere Zusage, der uns errettet hat. Gott hat es getan, als wir uns bekehrten. Gott hat noch mehr getan. Er hat einen Vorsatz gehabt. Gott wollte uns retten. Und er hat den Vorsatz ausgeführt in der Zeit, als er uns gerufen hat. Da ging der Ruf Gottes an unsere Ohren und in unsere Herzen. Und dem Ruf haben wir Folge geleistet, als wir uns bekehrten. Dann in den nächsten Versen sagt Paulus in Vers 12, da komme ich nochmal ganz schnell dran, aus diesem Grund leide ich auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Paulus sagt jetzt hier nicht, an wen ich geglaubt habe. Als er sich bekehrte, der Paulus, dann hat er an den Herrn Jesus Christus geglaubt. Aber diese Bibelstelle geht sogar noch weiter und sagt, wem ich geglaubt habe. Das heißt, auf wen ich mein Vertrauen die ganzen Jahre gesetzt habe. Ich habe ein Leben aus einer lebendigen Beziehung zu Gott, zu dem Herrn Jesus gelebt. Ich habe mein Vertrauen auf ihn die ganzen Jahre gesetzt. Vielleicht 30 Jahre oder noch länger bin ich mit meinem Herrn durch diese Zeit gegangen. Ich weiß, auf wen ich vertraut habe. Den habe ich kennengelernt. Aber seht ihr, wenn man schon ein bisschen länger bekehrt ist, schon länger ein Kind Gottes geworden ist, dann hat man doch vieles mit dem Herrn Jesus erlebt. Oder nicht, wir doch alle, Ältere unter uns. Sie können doch erzählen, das habe ich mit dem Herrn Jesus erlebt. So wie Paulus hier. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus, zu Gott, dem Vater, unterhalten. Er hat sein ganzes Glück ihm dann anvertraut. Und jetzt sagt er, Timotheus, weil ich das alles so erlebt habe, dann kommt jetzt ein konkreter Auftrag zu dir. Halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast. Timotheus, du hast doch was in Händen. Wir können doch nur das festhalten, was wir in Händen haben, ja? Wenn man gar nichts drin hat, dann kommt doch kein Auftrag festzuhalten. Das ist klar. Deswegen ist die erste Ansprache mal schon mal zu uns. Ich muss überhaupt was haben, was ich festhalten kann. Wenn ich mich nicht mit der Bibel beschäftige, kann ich nichts festhalten. Da habe ich ja gar nichts. Aber der Timotheus war jemand, der kannte die biblische Botschaft. Denn er sagt, der Paulus hier, du hast die doch von mir gehört. Und Timotheus hat gut zugehört. Und jetzt sollte er den ganzen Umriss festhalten. Das ganze Wort Gottes in seiner Gesamtheit festhalten. Ich möchte jetzt neben Schlenker mal machen, bei diesem Umriss, bei diesem ganzen Wort Gottes festzuhalten, dass es wichtig ist, nicht nur die Botschaft so als Hauptthema so herauszustellen, sondern dass jedes einzelne Wort wichtig ist in der Bibel. Ist uns das klar, dass Gott uns wirklich sein Wort hinterlassen hat als Verbalinspiration? Dass er Wort für Wort das eingehaucht hat? Wir finden das nochmal. Das ist ganz wichtig. Und dann, wenn man das sich wirklich vergegenwärtigt, dann nimmt man auch Übersetzungen, es gibt manche heute, die gut sind. Dann nimmt man zum Beispiel nicht die Volksbibel, ja? Das nur mal so als Beispiel dafür. Die nimmt man dann nicht, wenn man davon überzeugt ist, wenn ich das ganze Bild festhalten will und nicht nur irgendwelche Sachen daraus. Die Frage, die für uns jetzt wieder gilt, ich habe manchmal so Fragen, so als Denkanstöße für uns mal hier reingeschrieben, ob wir uns schon so einen Umriss verschafft haben, so ein Bild haben, ein ganzes Bild. Wir stellen uns mal so ein richtiges Bild vor. Das ist ja ausgemalt von der Ecke unten rechts bis oben links. Da gibt es ja keine Leerstellen, ja? Wir wollen so ein ganzes Bild hier haben. Und das ist hier das Thema jetzt hier in diesen Versen, dass wir das komplett haben. So ein Bild müssen wir uns verschaffen. Dafür müssen wir durch die Bibel lesen. Wir müssen auch kontinuierlich mal lesen. So wie jetzt die Zeller das hier machen, mal so ein Bibelbuch im Überblick mal lesen. Dass man auch im Alten Testament mal sich ein bisschen auskennt. Dass man vielleicht auch mal die alten Propheten gelesen hat, dass man sich mal so ein Bild macht, was Gott überhaupt gesagt hat. Dann sagt Paulus jetzt in Vers 15, da gibt es Menschen, Timotheus, die haben sich von mir abgewandt. Und er sagt hier, alle, die in Asien sind, haben sich von ihm abgewandt. Asien, das war die römische Provinz Asien, ja. Eine Stadt in dieser Provinz war Ephesus. Da hat Paulus lange gearbeitet. Als Paulus auf einer Missionsreise war, der dritten Apostelgeschichte 20, wir lesen das doch mal,
Apostelgeschichte 20, Vers 17. Dann sandte er von Milet nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen. Und dann redet er mit ihnen, Vers 36, und als er dies gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Es entstand aber viel Weinen bei allen, und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn sehr, am meisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Das war einige Jahre vorher. Da kamen diese Ältesten der Gemeinde dort noch nach Milet und sie haben mit Paulus geweint, weil Paulus sagte, ihr seht mich nicht mehr. Kurz danach wurde er dann, oder einige Jahre später, wurde er dann inhaftiert, jetzt hier. Und jetzt will keiner in Ephesus aus dieser Versammlung, aus dieser Gemeinde mehr etwas mit Paulus zu tun haben. Wie wird das dem Paulus geschmerzt haben? Paulus war ja kein gefühlskalter Mensch, kein Roboter. Der hat Empfindungen gehabt. Die Gläubigen, bei denen ich so lange Jahre gedient hatte, wo ich gewesen bin, ich hatte Tag und Nacht mit Tränen sie ermahnt, sagt er. Ich habe mich eingesetzt, Jahre für sie gearbeitet. Und jetzt bin ich im Gefängnis und dann verlassen sie mich alle. Keiner mehr da, der zu mir steht. Das sagt Paulus hier dem Timotheus. Warum sie Paulus aufgegeben haben, die Bibel sagt es nicht konkret. Es sind jetzt nur mal hier Anhaltspunkte, die es sein könnten. Vielleicht war das zu hart, was er gesagt hat. Der Paulus hat eine ganz klare Trennung von der Welt gemacht. Der Paulus hat Botschaften gebracht, die waren nicht mehr aktuell, die wollte man nicht mehr hören, damals und heute nicht. Und da hat man eben gesagt, den Mann lassen wir lieber. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Sie haben nicht das Christentum aufgegeben, sie waren Christen geblieben. Aber die Botschaft des Paulus war zu hart. Merken wir die Parallelen zur heutigen Zeit? Das gleiche reden. Oder vielleicht hat man sich von Paulus abgewandt, weil er in Ungnade bei der Regierung gefallen war. Die haben ihn ja inhaftiert. Mit einem solchen, ja, da möchte man doch lieber nicht zusammen gesehen werden. Der sitzt ja im Knast. Aber dann kommt eine Person jetzt hier vor uns und das war der Onesiphorus ab Vers 16. Der Onesiphorus, der war anders. Und dieser Mann, der freut mich. Bei diesem düsteren Bild, das Paulus hier aufzeigt, sieht er, da ist einer. Einer macht nicht mit der Masse. Einer ist anders. Wir dürfen auch mal anders sein. Nicht mit der Masse mitmachen, mit dem Mainstream. Es gibt ein Kinderlied, schwimme doch gegen den Strom. Ja, nicht mit dem Strom schwimmen, das machen alle. Das ist keine Kunst, mit dem Strom sich treiben zu lassen. Da brauchst du gar nichts zu machen, dann bist du mit dem Strom unterwegs. Aber gegen den Strom schwimmen, das will der Jesus. Und hier war einer, der gegen den Strom schwamm, dieser Onesiphorus. Und dieser Onesiphorus, der hatte ein Haus gehabt, das ganze Haus stand dahinter, auch eine schöne Ansprache. Hat wahrscheinlich eine Frau gehabt, da wird von dem Haus keine Rede sein, vielleicht Kinder gehabt. Die standen alle dahinter. Dieser Onesiphorus, der unternimmt jetzt eine Reise nach Rom, um den Paulus aufzusuchen. Und die Bibel sagt hier, als er in Rom war, suchte er mich fleißig und fand mich. Wisst ihr, der stand nicht vorne am Stadttor von Rom, den Paulus findet, so eine XY-Straße. Der hat alle Mühe auf sich genommen, um den Paulus zu finden. Der konnte ja auch vielleicht die Römer fragen, da gab es ja auch Gläubige in Rom. Aber die wollten auch mit Paulus nichts zu tun haben. Der hat ihn gesucht. Und dann müssen wir uns mal ein bisschen vorstellen, der Paulus unten im Verlies. Er sitzt dort ganz alleine.
Einmal geht die Tür auf und da kommt das Gesicht von Onesiphorus da in das Bild. Was glaubt ihr, was der Paulus erfreut war? Wie sein Herz aufging. Da ist einer, der denkt an mich. Der kommt sogar hier ins Gefängnis und besucht mich. Das ist hier die Botschaft. Er hat mich oft erquickt und sich meiner Kette nicht geschämt. Was wird das für eine Begrüßung gewesen sein, als die beiden sich zum ersten Mal um den Hals gefallen sind? Wie wird das Herz des Paulus wirklich erquickt worden sein? So sagt es hier die Bibel. Einer nicht. Wie schön, wenn wir zu diesen einem zählen würden. Und jetzt bekommt der Timotheus gesagt, du nun in Kapitel 2, Vers 1. Timotheus, jetzt möchte ich, dass du auch so bist. Nicht wie die anderen, sondern du bist jetzt persönlich angesprochen. Es geht jetzt um dich ganz persönlich und jetzt dürfen wir uns angesprochen fühlen. Du nun, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Es geht also jetzt nicht darum, in schwierigen Zeiten Gesetze und Verbote zu erlassen, um alles wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Das wäre ja unsere Antwort eigentlich gewesen. Nun, wenn wir irgendwo sehen, da läuft was schief, dann stellen wir ein Verbot auf und dann muss man sich daran halten. So macht es die Bibel gar nicht. Das ist nicht die Gnade, das ist das Gesetz. Die Bibel berichtet immer an unsere Herzen. Die möchte unser Herz haben. Der Herr möchte unser Herz haben, das für ihn schlägt. Und deswegen sagt er auch hier von der Gnade, Timotheus, es ist jetzt dann nicht dein Verdienst, es ist meine Gnade. Aber du musst sie in Anspruch nehmen, sie steht dir zur Verfügung, du musst sie in Anspruch nehmen. Und er bekommt dann mal konkret hier einen Auftrag, was du in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast. Timotheus, denk doch mal daran, was ich da damals gesagt habe, haben doch viele mitbekommen. Das haben wir doch nicht eine Privatunterhaltung nur gehabt. Viele haben das gehört. Du kennst die Zeugen doch noch, kannst sie da alle heute noch fragen, wenn du Zweifel hast. Nein, sie waren dabei. Und dann kommen jetzt, wird jetzt wie so ein Staffellauf hier aufgezeigt. Ich möchte das aus diesen vier Generationen jetzt mal zeigen, was du von mir, also von Paulus, in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast. Das war der Timotheus, das war der zweite. Das vertraue treuen Leuten an der dritte, die wieder fähig sein werden, andere zu lehren. Also die vierte Generation. Seht ihr genau, das ist so wie so ein Staffellauf. Da gibt der eine dem anderen und der rennt weiter und dann ist er am Ende angekommen und dann wird der nächste wieder. So soll also die biblische Wahrheit weitergegeben werden. In diesen Generationen. Das ist auch heute noch so. Das hat sich bis heute nicht geändert. Da gibt es alte Bewährte, die die Bibel kennen, die die Botschaft weitergeben und wir Jüngere, oder Mittelalter, besser gesagt, wenn meine Kinder hörten, Jüngere, dann würde ich schon sagen, kann ich sein. Also mittleres Alter und dann noch Jüngere. Immer so weitergeben. Dafür sind auch solche Nachmittage wie heute gedacht, um diese Botschaft weiterzugeben. Und es sollten treue Leute sein, die die Botschaft empfangen. Treue Leute. Das ist eine Ansprache an uns, oder? Zuverlässig heißt das. Kann jemand sagen, von mir, ich wäre ein treuer Mann? Wäre doch schön, oder? Wenn andere bestätigen könnten, das ist aber ein treuer Mann oder eine treue Frau. Das endgültige Urteil spricht natürlich der Jesus. Im Lukas-Evangelium. Da sagt der Jesus einmal, wohl du guter und treuer Knecht. Das wäre doch eine Auszeichnung. Stell dir mal vor, wir kommen in den Himmel und stehen dann vor dem Richterstuhl des Herrn Jesus Christus und dann bekämen wir gesagt, wohl du guter und treuer Knecht. Das wäre doch was. So Treue dürfen wir im Kleinen beweisen, nicht nur in großen Dingen. Und jetzt kommen dann drei Berufe vor uns, die machen wir noch. drei Berufe. Zunächst ein Streiter oder ein Soldat, dann ein Kämpfer oder ein Athlet und ein Ackerbauer. Und von dem Soldaten sagt Paulus jetzt hier, Timotheus, wie ein Soldat, der im aktiven Kriegsdienst ist, sollst du jetzt kämpfen. Es geht also nicht jetzt hier um den Soldaten, der in der Kaserne rumlummelt, sondern um einen, der im aktiven Dienst ist, ja? Der in der Front steht. Und wenn man als Soldat an der Front steht, dann beschäftigt man sich nicht mit allen anderen Sachen. Dann hört man auf das, was der Befehlshaber sagt, und das führt man aus. Das ist die Ansprache hier für uns. Paulus sagt also damals dem Timotheus und auch uns damit, dass wir die Hauptsache sein lassen sollen. Dass wir natürlich unsere irdischen Verpflichtungen haben, gar keine Frage, aber es geht hier um das Verwickeln, das darf also nicht der Nebenzweck, darf nicht der Hauptzweck werden. Paulus sagt dem Timotheus, Timotheus, du hast einen Auftrag, das ist die Hauptsache, den musst du ausführen. Das zweite Beispiel ist dann von dem Kämpfer oder von dem Athleten. Ein Athlet damals in Griechenland zum Beispiel, der musste Grieche sein, der musste, ich glaube, 10 Monate vorher trainiert haben, das musste der alles nachweisen. Der musste also nach den Regeln kämpfen dann auch im Kampf. Die Ansprache an uns ist, dass wir auch nach den Regeln, die die Bibel aufstellt, für den Herrn Jesus arbeiten. Also nicht so wie ich das will, sondern wie er das möchte. Regeln, die wir in der Bibel finden. Da gibt es manche Regeln. Da gibt es eine Regel, die ist Selbstdisziplin. Der Paulus sagt, ich möchte doch nicht verwerflich werde, wenn ich anderen etwas predige und selbst nicht tue. Ich brauche also Selbstdisziplin. Das ist eine ganz wichtige Regel in diesem Lauf, Selbstdisziplin. Eine zweite Regel, sagt Paulus auch, nicht mit fleischlichen Waffen zu kämpfen, sondern mit geistlichen Waffen zu kämpfen. Dritte Regel vielleicht, sich rein zu erhalten. Selbst rein zu erhalten, nicht nur anderen zu predigen, es geht um mich selbst. So gibt es manche Regeln, die die Bibel aufstellt für solch einen Athleten. Und Paulus sagt, so musst du auch kämpfen, Timotheus. Und er sagt das uns damit auch. Und das dritte ist dann der Ackerbauer. Von dem Ackerbauer, die Übersetzung ist sehr schwierig. Ich kann jetzt kein Griechisch, ich habe es auch nur gelesen. Muss mich auch verlassen, auf was andere dazu geschrieben haben. Die Übersetzung in der Elberfelder lautet, der Ackerbauer muss, um die Früchte zu genießen, zuerst arbeiten. Das heißt also, als Ackerbauer muss ich mich erst anstrengen, um dann nachher die Frucht zu genießen. Ich denke schon, dass das in den Textzusammenhang hier gut passt, weil es einmal um das Kämpfen ging und auch um die Regeln und um das Verwickeln in die täglichen Dinge. Dann wird jetzt gesagt, man muss sich anstrengen. Du musst dich anstrengen, wenn du was nachher ernten willst. Ohne Fleiß, kein Preis. Kennt ihr sicher auch. Papa schon oft gesagt, ja, ohne Fleiß, kein Preis. Gilt auch im geistlichen Leben. Der Ackerbauer muss zuerst arbeiten. Die andere Übersetzung, die heißt, der arbeitete Ackerbauer soll zuerst die Früchte genießen. Das ist in der Anmerkung hier der Elberfelder. Ich möchte es nur mal einfach daneben stellen, weil es aus dem griechischen Grundtext anscheinend nicht ganz deutlich ist, wie es gemeint ist. Für mich ist die erste logische Schlussfolgerung von den ersten beiden begriffen. Und dann kommt jetzt in Vers 8, Vers 7 der Aufruf des Paulus an Timotheus. Timotheus, bedenke, was ich sage. Denk immer wieder darüber nach. Das gilt auch wieder für uns. Merkt ihr, das ist tatsächlich eine Ansprache für uns, dass wir auch immer wieder darüber nachdenken, was Paulus hier uns gesagt hat und was die Botschaft der Bibel ist. Dass wir da, ich möchte einmal mal sagen, zu Hause sind in der Bibel. dass sie uns prägt. Immer wieder darüber nachdenken. Vielleicht mal, wenn man nachts nicht gut schlafen kann, kommt das schon mal vor, da kann man sich natürlich ärgern, ja. Ich kann mich von einer Seite auf die andere wälzen und mich ärgern, da kommt der Schlaf trotzdem nicht besser. Ich kann aber auch vielleicht dann mal die Zeit ein bisschen zum Nachdenken nutzen, zum Beten oder auch zum Nachdenken über das, was ich den Abend vorher gelesen habe in der Bibel. Denn, sagt Paulus, wenn du dich anstrengst, dass unsere Sache das bedenken, dann gibt der Herr dir auch Verständnis. Da gibt es ja mal so einen tollen Satz, den nimmt man aus Psalm, ich glaube 127, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Das gilt hier aber so nicht, ja. Also da träufelt mir nicht irgendwas hier oben ein. Als wenn ich mich nie mit dem Prophet Hosea beschäftigt habe, dann weiß ich nicht, was da ist. Wenn steht, da steht, dann nicht irgendwann hier oben reingedriftet. Ich muss es schon mich wirklich hinknien und mich da reinsetzen, ja. Das ist das, was Paulus hier sagt. Bedenke das und dann bekommst du Verständnis. Also beim Lesen, weil wir den Heiligen Geist hier haben, gibt Gott uns auch Verständnis über sein Wort. Und jetzt kommt ein toller Zwischensatz. Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Bei alledem, Timotheus, was du weißt, was du an Erkenntnis gewonnen hast, geht es doch um eine Person. Es geht um den Herrn Jesus Christus. Halt mal eins zurück. Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Und die Frage, die ich mir gestellt habe bei der Vorbereitung hier und die wir uns auch allgemein stellen wollen, ist: Ist der Jesus wirklich die zentrale Person in meinem Leben? Seht ihr, wenn man Bibelstudium betreibt, ist das eine gute Sache. Wenn aber das Bibelstudium nicht dazu führt, erstens, dass ich das umsetze, was ich gelernt habe, dann bleibt es nur Kopfwissen und nützt mir überhaupt nichts. Und zweitens, wenn es mich nicht dazu bringt, dass der Jesus groß wird in meinem Leben, nützt es mir auch nichts. Es geht immer um Jesus Christus. Das ist die zentrale Botschaft der Bibel. Und das bekommt der Timotheus gesagt: Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Und dann werden zwei Dinge von ihm gesagt. Zunächst aus dem Toten auferweckt und dann aus dem Geschlecht Davids. Aus den Toten auferweckt, da geht der Gedanke an den Herrn, der im Himmel jetzt ist. Es ist der Herr, von dem der Hebräerbrief sagt, der sich für uns verwendet. Es ist der Herr, der hier auf dieser Erde alles durchlebt hat. Hebräer 4 sagt, der, ich möchte das doch lesen, bevor ich das falsch zitiere. Hebräer 4, Vers 15. Der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Halte den im Gedächtnis, der hier auf dieser Erde so viel Schlimmes erlebt hat, aber jetzt im Himmel ist und für uns tätig ist. Und halte den im Gedächtnis, der alle, in dem alle Verheißungen, die Gott einmal gegeben hat, erfüllt werden, aus dem Geschlecht Davids, der einmal hier über diese Erde herrschen wird. Seine Leiden sind beendet. Das hat dem Paulus selbst sicher Mut gemacht, im Gefängnis. Es gibt eine Zeit hier auf dieser Erde, wo es um Leiden geht. Aber dann ist diese Zeit zu Ende. Und dann wartet der Himmel auf mich. Und dann werdet sogar nachher das tausendjährige Reich hier, in dem ich teilhaben darf, wo ich mit dem Herrn Jesus herrschen kann. Halte den im Gedächtnis, Timotheus. Das gibt dir auch Mut, in widrigen Umständen so zu leben.
nach meinem Evangelium. Paulus hat dieses Evangelium verkündet und dazu wurde er dann inhaftiert. Er spricht dann in den nächsten beiden Versen von seinen Leiden. Er litt wie ein Übeltäter. Ich denke da auch an den Herrn Jesus Christus. Sein Kreuz war in der Mitte und rechts und links, so sagt es die Bibel, waren zwei Übeltäter. Paulus ist hier so ein Nachfolger des Herrn Jesus. Er litt wie ein Übeltäter, als ob er etwas verbrochen hätte, weil er dieses Evangelium verkündigt hatte. Und damit müssen wir jetzt schließen.